Willkommen bei Travel Talk at FVW, die Audiothek von FVW Travel Talk. Hier sprechen Touristiker zu wichtigen News, relevanten Trends und strategischen Fragen im Streamingstudio und moderiert von renommierten Fachredakteuren der FVW Travel Talk. Freuen Sie sich auf spannende Einblicke und Analysen mit freundlicher Unterstützung von AIDA Cruises und Reiseland. Es geht los! Reinhören und dranbleiben!
Durchwachsene Nachfrage. Harter Preiskampf und starker Wettbewerb. 2026 wird kein einfaches Touristikjahr. So viel steht schon heute fest. Wie stellt sich TUI als globaler Konzern darauf ein? Das ist unser Thema heute. Darüber möchten wir reden. Es geht um den Wettlauf der Plattformen im digitalen Vertrieb, um die Entwicklung einzelner Quellmärkte, um Margendruck, letztlich darum, wie sich TUI jetzt auf die Zukunft des Reisens einstellen will und diese Welt gestalten möchte. Da freuen wir uns sehr, dass wir den CEO Sebastian Ebel bei uns hier im Studio haben, hier direkt live in Hamburg. Ganz lieben Dank für Ihr Kommen.
In den neuen Räumlichkeiten. Herzlichen Glückwunsch dazu.
Ja, danke schön. Danke vielmals. Ein herzliches Willkommen. Und wir beide, Chefredakteur Alexander Krug und ich, Bianca Wilkens, hier von FVW Travel Talk, wollen heute mit Ihnen darüber reden. Vorweg möchten wir noch ganz kurz ein bisschen in die Szenerie einleiten, was jetzt hier auch stattgefunden hat vor Ort. Denn zum ersten Mal hatten wir Peter bei uns zu Besuch vor der Tür. Zugegebenermaßen sehr wenige Aktivisten, nämlich 4, die sich hier aufgestellt haben mit Transparenten und da fordern, dass sozusagen TUI sich von Angeboten wie dem Loro-Park löst und nicht mehr Orcas in solchen, sagen wir mal, in solchen Freizeitparks im Programm hat. Und das haben sie hier kundgetan. Und natürlich wollen wir auch darauf eingehen. Letztendlich ist das ja auch unsere Pflicht als FVW Travel Talk, dass wir solche Diskussionen anstoßen.
Genau, fernab vom Skript, ne? Auf einmal für eine Demo. Genau. Chapeau schon mal dazu, dass unsere Ankündigung des Talks dazu führt, dass hier so eine klitzekleine Demo-Truppe war.
Was sagen Sie? Herzlichen Glückwunsch
dazu. Genau. Ja, ich weiß nicht, wen wir dazu beglückwünschen sollen. Uns oder Sie?
Weiß ich nicht.
Aber das löst ein Schmunzeln aus? Oder?
Naja, ich sag mal, ich habe einen großen Respekt vor Menschen, die sich für solche Themen einsetzen. Ich glaube, das möchte ich mal vorweg sagen. Dass wir uns da als falschen Ansprechpartner sehen, ist, glaube ich, auch etwas, was wir immer wieder gesagt haben. Eine persönliche Bemerkung von mir wäre dazu: Guckt mal, wohin das Geld, was ihr damit gewinnt, wohin das hinein geht und was die Organisation dort mit machen.
Ja, man kann ergänzend vielleicht, also Sie spielen ja darauf an, wohin das Geld, was Peter sozusagen an Spenden oder was bekommt, geht. Was aber auch noch sehr interessant ist, wenn man sich mal genauer mit dem Loro-Park beschäftigt, wo die sich engagieren für Artenerhaltung und Tierschutz, das ist auch eben gar nicht so einfach.
Also ich habe was die Familie dort aufgebaut hat, einen großen Respekt. Wir sehen ein signifikantes Artensterben bedrohlich in der Welt. Und was dort passiert, ist auch beeindruckend. Ich weiß auch, dass Familien mit behinderten Kindern bestimmte Therapien auch machen. Das ist ein differenziertes Bild und das bitte ich hier zu berücksichtigen. Der Loro-Park ist immer wieder bereit zu Diskussionen. Deshalb fühlen wir uns auch nicht dort wirklich angesprochen. Mir ist nur wichtig, dass man sich mal damit beschäftigt, wohin das Geld eigentlich, was mit guten mit guter Intention gespendet wird, wohin das
genau
geht.
Und damit haben wir das Thema, glaube ich, auch gut gewürdigt. Und vielleicht noch ein Tipp: Auf unserer Plattform fvw.de ist ein Interview mit Christoph Kiesling, um auch mal diese Seite zu hören.
Dem Geschäftsführer von dem Loro-Park.
Genau, wie er sich dazu äußert, wohin die Eintrittsgelder eben in Teilen fließen und welche Arten tatsächlich allein durch den Loro-Park erhalten werden. Genau. Aber wir kommen zur TUI ganz direkt. Das ist mindestens so spannend. Herr Ebel, was mir sofort auffällt, beim letzten Mal, wir waren vor 2 Jahren, das letzte Mal bei uns im Studio, damals noch in Hamburg-Wandsbek, hatten Sie einen gebrandeten Hoodie an mit TUI. Das heißt, jetzt ist mit dem Brand alles gut, der ist total verbreitet. Sie müssen jetzt kein Hoodie mehr tragen mit TUI drauf oder was?
Also auch diese Frage trifft mich unvorbereitet. Ich würde jetzt gerne rauslaufen, meinen Koffer holen, der im Nebenraum steht, und den Hoodie anziehen. Okay. Ich hatte heute, war in der Schleswig-Holstein in der Staatskanzlei und hatte dort ein Gespräch. Ich habe das ignoriert, dass man mir sagte, Jackett. habe einen vernünftigen Pullover angezogen und habe den Hoodie im Koffer gelassen. Nein, das Thema Branding ist für mich ein ganz, ganz entscheidendes Thema, wie Technologie im Übrigen. Auch. Wir haben ja sehr viel unternommen, um den Brand zu emotionalisieren, um ihn globaler aufzubauen. Dazu helfen uns Kooperationen sehr, sehr stark. Die letzte, die wir gemacht haben, ist mit dem dänischen Lifestyle-Modeunternehmen Hummel. Haben dort eine ganz, ganz tolle Kooperation. Wir sehen auch, dass dort Stückzahlen generiert werden. Jetzt können Sie zu Recht fragen, weshalb habe ich keine Hummel-Turnschuhe heute an. Gleicher Grund.
Oder Adidas gibt es auch eine Kooperation, ne?
Ja, wir haben dort verändert zu Hummel.
Okay, alles klar.
Auch das hilft sehr stark, die Marke nach draußen zu bringen.
Ja, ist auch ein Wiedererkennungswert. Ne?
Ja. Und wer hat so ein Smile? Also das ist für mich eine der grandiosesten Erfindungen der letzten Jahre,
Jahrzehnte. Wiedererkennung ist sehr groß. Mhm. Am Ende soll das ja zu Wachstum und zu Urlaubsbuchungen führen. Wo wächst denn die TUI? Welche Quellmärkte machen Ihnen so richtig Spaß?
Ich glaube, was mir wichtig ist zu sagen, unser Geschäftsmodell, und das gelingt uns besser heute in der Kommunikation, ist, durch einen starken Vertrieb unsere Assets zu füllen.
Assets heißt für die
Zuschauer? Also Hotels, Kreuzfahrtschiffe, auch eigene Amusement-Produkte, die wir aufgebaut haben. Und da gibt es in diesem Funnel, wie wir es nennen, in diesem Trichter, den wir größer machen wollen, oben, natürlich Märkte sind einfacher und Märkte sind schwerer. Die saturierten Märkte sind schwerer, manche anderen sind größer. Wichtig ist für uns, dass wir unser Geschäft mehr und mehr als globales Geschäft verstehen. Mhm. Und wenn Sie auf Europa kommen, dann sehen wir sehr, sehr starkes Wachstum weiterhin in Osteuropa. Ja. Wir sind in den Soft Launch in Rumänien, ich glaube, das haben wir noch gar nicht kommuniziert, sollte ich wahrscheinlich auch hier nicht sagen. Rumänien,
doch, immer.
Immer, genau. Da Sie das alles für sich behalten, sind wir gegangen und wir haben die große Eröffnung im Februar. Wir hatten immer eine ganz kleine Aktivität in Spanien, die wächst signifikant, nachdem wir das neue Plattformgeschäft aufgebaut haben. Portugal, Spanien, Italien, aber jetzt auch Südamerika. Wir werden in andere englischsprachige Länder hineingehen. Also wichtig ist für uns viele Länder. Ja. Und da gibt es einige, die ich eben nannte, die stark wachsen. Und dann gibt es andere Märkte, wo auch so ein Trade-off zwischen Marktanteil und Marge ist, wie zum Beispiel Deutschland. Ja. Und natürlich ist Deutschland schon von der Nachfragesituation ein Markt, der sehr weit entwickelt ist. Und wir müssen auch leider feststellen, dass die wirtschaftliche Situation in Deutschland eher schwierig ist und auch dort sicherlich mehr Gegenwind ist, sodass wir dort auch ganz bewusst auf eher auch gucken, dass die Marge stimmt.
Wie stark fällt denn Deutschland da ab? Also auch jetzt im Verhältnis zu den anderen Quellmärkten?
Ja, wir sehen ein sehr stabiles Geschäft in Deutschland. Also wir reden jetzt nicht über negative Umsatzzahlen. Nur wenn der eine Markt mit 10-20% wächst und der andere vielleicht bei 0 oder 2% ist, dann ist das
ein Unterschied. Ne? Und vielleicht nochmal zurückkommend auf Osteuropa, weil das ja auch FIFA schon genannt wurde von Ihnen und auch von anderen Mitbewerbern. Welches Land oder welche Destination sticht da besonders darauf? Ist es dann auch Rumänien oder?
Naja, wir haben ja, ich weiß nicht, vor 20 Jahren, ich kann mich erinnern, mit Polen angefangen, da waren wir so klein, aber das aus Nordic, ich glaube, das hieß Scantours oder sowas, angefangen. Heute sind wir deutlich mehr als eine Million Kunden, wir sind Marktführer. Wir sind dann vor 2 Jahren in die Tschechische Republik gegangen, waren überrascht über die Nachfrage, auch dass man viel schneller den Break-Even erreicht hatte, als wir erwartet hatten. Okay. Jetzt kommt halt Rumänien und wir werden Osteuropa Land für Land dann auch weiter ausrollen.
Wie muss man sich das vorstellen? Wie viel Umsatz macht Polen im Vergleich zu Deutschland für die TUI, Pauschalreiseumsatz heute?
Ich würde sagen, das sind 10%, rund 20, zwischen, würde man sagen, jetzt aus meinem Gedächtnis 15-20%.
Des deutschen Volumens hat man allein mit Polen.
Okay. Ja. Also zusammengenommen. Es sind andere Marktstrukturen. Ja, ja, also es sind andere Länder, wo man hinreist.
Genau. Das eine sind die Quellmärkte, das andere ist der Vertrieb. Einerseits gibt es natürlich eine Omnichannel-Strategie. Sie lieben den stationären Vertrieb sinngemäß, wie Sie es auch immer wieder sagen. Sie wollen aber auch digital immer stärker werden. Für eine starke Digitalisierung braucht es auch Geschwindigkeit, um relevante Plattformen zu schaffen und auch gegen Expedia, Booking, Check24 und Co. zu bestehen. Wie kommt die TUI da voran?
Also es ist ein ganz spannendes Thema, weil wir schon länger darüber reden und wir jetzt ein sehr starkes Momentum sehen. Wir haben mal vor 3-4 Jahren gesagt, wir zentralisieren die App-Entwicklung, um Dinge zu beschleunigen. Da sind wir heute wirklich ganz hervorragend vorangekommen. Wir haben mal früher aber Release-Periods von 6 Wochen, 8 Wochen. Heute ist jede Woche, kommt etwas Neues hinzu. Die AI-Funktionalitäten kommen hinzu. Also wirklich eine gute Entwicklung. Der zweite große Aufgabe war, und das ist alles eine permanente Aufgabe, war, die Webstrukturen, Angebote zu vereinheitlichen. Weil wenn wir 7 Länder immer wieder modifizieren müssen, dann dauert das halt und kostet viel mehr Geld, als wenn du das einmal machen musst. Und wir nennen das Projekt intern One Web. Das rollen wir aktuell aus. Das letzte Land ist Deutschland. Das in diesem Kalenderjahr
das schwierigste Land, um sowas dann auszurollen, weil der Markt so groß ist und technologisch auch diversifiziert? Oder warum ist es das letzte Land?
Das ging ein bisschen einher damit, wo können wir sehr schnell implementieren. Und da haben die IT-Spezialisten gesagt, da nehmen wir uns am meisten Zeit. Oder nicht nehmen, die brauchen wir am meisten Zeit in Deutschland. Das hat also keinen politischen Hintergrund, sondern das war einfach der ganz Abarbeitung geschuldet. Also auch dort wirklich auf eine Plattform zu gehen. Und dann ist es entscheidend, das gilt übrigens für Hotel auch. Im Hotelbereich sind wir heute auf einem IT-Stack. Das ist etwas, was völlig unbemerkt ist. Wir werden immer als Vermarktungsorganisation, als Veranstalter wahrgenommen. Ich versuche das immer zu drehen und sage, wir sind Asset, also Hotel, Kreuzfahrten, Ausflugsbetreiber und mit einem starken Vertrieb. Und im Hotelbereich, genauso wie im Kreuzfahrtenbereich, sind wir auf, da ist es vielleicht einfacher oder vielleicht deshalb einfacher, weil wir viel früher begonnen haben, sind wir auf einer IT-Plattform, sowohl in der Vermarktung als auch in der Produktion.
Insofern haben Sie ja, sind Sie anders aufgestellt als ein Booking oder ein Expedia? Sie haben eigene Schiffe, Sie haben eigene Flugzeuge, Sie haben eigene Hotels. Sie wollen weiter auch wachsen, ich glaube jährlich ungefähr 50 Hotels dazu bekommen. Das alles ownen, um eine größere Wertschöpfung zu haben. Warum kommt Booking zum Beispiel nicht auf so eine Idee?
Ich habe erstmal einen hohen Respekt, was Booking dort aufgebaut hat. Das ist in vielen Dingen, also wenn wir hatten ja auch mal die Diskussion, brauchen wir eine Plattform. Ich sag mal, die Diskussion hat ein Booking nie gehabt. Der hat mit einer Plattform angefangen, hat das fantastisch gemacht, hat eine hohe Value Proposition auch für die Hoteliers. Ich glaube, es ist nicht meine Aufgabe, irgendwie zu beurteilen, was Booking machen sollte. Das wissen die sowieso viel besser, was sie machen wollen, als ich es jemals sagen könnte. Wir haben heute als TUI sehr stark einen differenzierten Ansatz, also differenzierte Produkte, die wir in den Markt bringen. Das ist unsere Stärke. Da kommen auch die Ergebnisse her mit einer guten Entwicklung. Und darauf wollen wir aufbauen. Insbesondere von dem Hintergrund, dass wir auf der Technologieseite schon disruptive durch AI Themen sehen.
Kommt noch dazu.
AI, also Stichwort AI und vielleicht auch nochmal zurückkommt auf die App. Welchen Anteil macht denn die App auf versus Website jetzt aus? Also wie genau gestaltet sich das da?
Also was ein spannendes Thema ist, habe ich vorhergesagt und es passiert tatsächlich, der Retail ist sehr stabil. Und das glaube ich auch.
Also Retail, stationärer.
Der stationäre, Entschuldigung.
Ja, ist gut.
Ich habe mich mittlerweile auch in so einem englischsprachigen Konzern auf bestimmte Themen hergreifen. Also der stationäre Vertrieb, die Reisebüros sind sehr, sehr stabil. Trotz einer gewissen Konsolidierung ist der Anteil stark. Was wir sehen ist, dass wir Umsätze aus dem Web in den App-Bereich hinein bekommen. Und wenn man das nicht nach Produkten macht, sondern nach Vertriebskanälen, dann sehen wir, dass die sozialen Medienprodukte, so ein TikTok und andere, Facebook, Instagram, die im Übrigen nicht tot sind, auch signifikant zulegen. Das Web selber, und wir kennen ja Zahlen von Airlines, wie viel die über die App machen, wächst zu Lasten des Webs.
Also die App wächst zumindest in des Webs. Okay, ja.
Genau, wir kommen mal zu den Provisionen und auch zu der Marge. Das treibt Sie natürlich um. Einerseits wollen Sie vor allem natürlich den geliebten stationären Handel gut verprovisionieren, gute Provisionen zahlen. Andererseits wollen Sie eine starke Marge haben. Urlaubsprodukte haben ohnehin nicht eine besonders hohe Marge. Ja, das ist leider so. Wie weit geht da die Freundschaft mit dem stationären Vertrieb? Ich frage das auch deshalb, weil es ja kurz vor Weihnachten eine Petition gab, dass es eine Angleichung geben soll zwischen stationärem Vertrieb und den OTAs, dass die Veranstalter bitte keine höheren Provisionen an die OTAs zahlen. Wie sieht das bei der TUI aus?
Also ich habe ein Verständnis für diese Forderung oder diese Wünsche, weil das ein Teil der Geschäftslogik auch für Reisebüros ist. Das Thema Marge ist in der Tat ein Thema, weil gerade in den klassischen Märkten, ich sage mal Deutschland, auch wieder die Margen, die erzielt werden können, sehr niedrig sind. Mhm. Das heißt, Situationen, wo man nochmal hier und dort mehr hinein investieren kann, sind faktisch nicht möglich. Mhm. Ein großes Thema ist die staatliche Regulierung in diesem Fall, die uns wirklich trotz eines fantastischen Produktes kostenmäßig massiv unter Druck gesetzt hat und setzt. Nicht so sehr wegen des absoluten Ergebnisses, sondern die Frage, wo kannst du eigentlich investieren? Und bei den vielen Gesprächen, die ich dazu habe, sage ich immer, bei diesen Margen ist die Möglichkeit zu investieren gegenüber Wettbewerbern eingeschränkt. Und bitte bringt uns in die Lage, dass mehr Geld auch mit diesem Produkt verdient werden kann.
Staatliche Regulierung, können Sie noch konkreter werden? Was meinen Sie konkret?
Ja, Pauschalreiserichtlinie zum Beispiel. Mhm. Was müssen wir anbieten? Was müssen wir an Geld hinterlegen? Wenn ich mir anschaue, was wir als TUI, und das gilt ja für jeden Wettbewerber gleich, hinterlegen müssen, dann ist das Verhältnis unverhältnismäßig. Und das sind natürlich Hunderte von Millionen, die uns für Investitionen wiederum fehlen. Mhm. Und deshalb fordern wir immer wieder dort Veränderungen.
Wobei die Absenkung des Entgelts, also wenn es um die Absicherung geht, der Pauschalreisen, der Insolvenzabsicherung, die ist ja schon nach unten gegangen. Da gab es ja schon ein Signal.
Naja, sie ist von einer unerträglichen Höhe in eine weniger unerträgliche gegangen. Aber das ist ja nur ein Bestandteil. Das eine ist dann die Hinterlegung im Fonds selber. Mhm. Im Übrigen will ich das auch mal sagen, ich habe mich an vielen Themen sehr kritisch geäußert, was passiert. Da nehme ich ganz bewusst mal die Geschäftsführung des Fonds aus, die viele Dinge so sieht, wie auch ich sie sehe. Mhm. Das geht ja dann weiter über Verpflichtungen, die wir haben. Das Schlimmste, es wurde so als Erfolgsmeldung verkündet, die Pauschalreiserichtlinienveränderung ist ja jetzt erträglich. Also ist es auch dort von einem wirtschaftlich sehr schwierigen Standpunkt, ist eine noch schlimmere Verschlechterung vermieden worden. Okay. Aber damit ist das ja gar nicht gut.
Ja, okay. Also genau, es ist ein kleiner Schritt, aber der reicht noch nicht. Das haben Sie natürlich auch gemeint. Aber
letztendlich zahlt der Verbraucher die
Zahl. Natürlich, klar. Also das muss ja irgendwo wieder reingeholt werden. Trotzdem nochmal, Herr Ebel, sind Sie ein Freund von dieser Forderung, dass die Provisionshöhe über alle Kanäle hinweg ähnlich sein soll? Oder wie ist Ihre Position?
Also ich finde es schwierig, kartellrechtlich zu sagen, wir verlangen das und das. Mhm. Ich glaube, wichtig ist, das gilt für die TUI und wahrscheinlich für die Wettbewerber auch, dass wir uns überlegen, mit welchen Kostenstrukturen wollen wir arbeiten? Können wir uns leisten bei einer Marge, die wirklich minimal ist? Und da kann ich nur immer wieder mich wiederholen, meine Nähe zum Vertrieb kommt nicht. Also ich habe da immer ein hohes Respekt, wie viel dort gearbeitet wird. Aber es muss natürlich auch immer wieder wirtschaftlich sein für die TUI. Und deshalb dieses Einstehen für den stationären Vertrieb ist nur ein bisschen altruistisch. Sie ist kommerziell getrieben, weil der stationäre Vertrieb sehr frühzeitig verkauft und sehr hochwertig verkauft. Und deshalb gibt es gute Gründe, diesen stationären Vertrieb so wie wir das tun, mit besonders guten Provisionen zu unterstützen.
Okay. Einen Einwurf. Ganz herzlichen Dank für all die Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich hier rege beteiligen im Chat. Ich sehe hier gerade, es wird sehr viel auch noch über diesen Aspekt der Orcas gesprochen. Vielen Dank für die ganzen Kommentare. Wir haben diesen Aspekt hier abgehandelt und damit möchten wir es bewenden lassen. Der Herr Ebel hat sich dazu geäußert, also insofern Das möchten wir hiermit beenden, diese Diskussion in dem Chat. Das wollte ich noch einmal kurz sagen. Wir sind ansonsten natürlich wirklich,
wir
freuen uns über Anregungen und Kommentare, aber möchten dann auch doch lieber auch auf andere Aspekte.
Genau, und ich habe noch eine ganze Reihe davon.
Das
müssen wir weitermachen hier. Projekt Marktplatz. Herr Ebel, man hört nicht nur von der TUI, aber eben auch von der TUI immer öfter, wir wollen der Urlaubsanbieter sein, der das ganze Jahr durch die besten Angebote hat für den Osterurlaub, für den Wochenendtrip, für den
Citytrip.
Für den Citytrip, für im Grunde alles. Wie kann man das schaffen? Das braucht eine sehr agile Company. Ständig neue Angebote. Dieses Fail-Fast-Prinzip. Kriegen Sie das mit der Organisation, die Sie in Hannover und Co. haben, hin? Ist die Marke TUI stark genug, um all diese Urlaubswünsche übers Jahr hin abzudecken?
Also die Marke ist das Asset, das zentrale Asset, was wir, also das Unterscheidungsmerkmal der TUI, und zwar nicht nur bezogen auf Deutschland oder England, sondern weltweit. Mhm. Da haben wir einen Pfund, mit dem wir noch mehr wuchern können als bisher. Wenn wir dieses Thema technologisch betrachten, dann mein Standard sagt, ist ja auch, die TUI heute ist anders als die TUI gestern und die TUI übermorgen oder morgen wird wieder anders sein als heute. Und diese Entwicklungsgeschwindigkeit, die wir haben, die jetzt durch Standardisierung, Globalisierung, globale Plattform sich nochmal erhöht hat, hilft dabei. Sind wir auf diesem Weg 10% oder 50% weit gekommen? Sind wir so weit wie andere? Wir haben da ganz großes Potenzial, besser zu werden. Was ich merke, ist, dass wir massiv an Geschwindigkeit gewonnen haben. Mhm. AI als disruptives Thema hilft uns dort auch nochmal. Und deshalb, ich bin nicht so ein Freund von Ankündigungen. Wir haben dieses oder jenes morgen. Aber ich glaube, wir haben schon bei vielen Themen den Markt überrascht und werden das auch weiterhin auch tun.
Wir können Sie nicht von diesen Ankündigungen weglassen, weil Sie haben natürlich viel vor und wir wollen wissen, was Sie vorhaben. Gehen wir auf ein anderes Segment, nämlich die eigenen Hotels. Sie haben ja davon gesprochen, dass Ihre auch wirtschaftliche Strategie eben ist, mehr Assets zu haben, durch Ihre große Vertriebspower in immer mehr Quellmärkten diese Assets zu füllen. Das bringt eine höhere Marge, höhere Wertschöpfung etc. etc. Was genau nehmen Sie sich bei den Hotels vor? In welchen Segmenten wollen Sie mehr Hotels haben? In welchen Märkten? Und was ist es eine Zahl runtergebrochen pro Jahr, was da dazu kommt?
Also erstmal ist für uns wichtig Asset Right. Wir sagen nicht Asset Light oder Asset Heavy, sondern wir sagen Asset Right. Das kann im Einzelfall gerade bei Neuentwicklung...
Also unterschiedlich sozusagen.
Genau, wie der Robinson Club auf den Kap Verden, der neue. Der ist im Eigentum, weil es eine Top-Lage ist und so weiter. Und es mag andere geben, gerade in Asien, in China, wo wir in Richtung Management gehen. Also das ist, darf man immer destinationsspezifisch entscheiden. Zweite Anmerkung dazu, diese unterschiedlichen Produkte, die wir, ob das ein Rio ist, ob das ein Robinson ist, übrigens auch ein Kreuzfahrtschiff, ein Marbella, ein TUI-Cruise-Schiff, helfen uns unterscheidbar zu machen. Ja. Dieses Produkt ist gerade wenn es noch wie ein TUI Blue, ein TUI dabei hat, ist ein Produkt, was sehr stark mit der TUI assoziiert wird. Auch ein wichtiger Grund, das Wachstum zu unterstützen. Und dann bleibt als dritte Frage, wie viel können wir denn leisten? Weil das 600. Hotel soll den gleichen Qualitätsstandard haben wie das 550. und das 1000. Auch. Und ich glaube, aktuell kommen wir mit einer Größenordnung von 50 Hotels gut hin. Oder das schaffen wir gut. Würde ich mir mehr wünschen? Ja. Aber unter der Bedingung, dass die Qualität, die wir dort in den Markt bringen, gut ist.
Ist das eigentlich, also wir haben ja bei die OTAs, da gucken Sie schon drauf, haben wir ja vorhin auch gesagt, ne, mit Booking, Expedia und Co. Gucken Sie auf der anderen Seite bei den Hotels auch auf IHG und Marriott, wie die sich so entwickeln, oder ist das zu weit weg von
Ihrem Modell? Es ist auch marktspezifisch. Ich habe immer wieder lernen dürfen, dass Ferienhotellerie was anderes ist als eine Stadthotellerie. Ja. Auch spannend, wenn ich mir angucke, wir haben jetzt das zweite Hotel in London eröffnet. Da ist der Zielmarkt auch der Tourist dabei. Da geht es weniger um den Business, den Geschäftsreisenden, sondern mehr um Thema. Das heißt, touristische Hotellerie ist etwas anderes. Und das ist auch nicht so, auch von den Vertriebswegen, vom Produkt, vom Brand, ist nicht so einfach zu kopieren. Und deshalb nehmen wir eher ein, als Partner, aber auch als Wettbewerber, so ein Barcelona oder ein Iberostar und so weiter, war. Das ist in Amerika ein bisschen anders durch die Vacation-Clubs. Da wird das auch stärker als Holiday, als Marke wahrgenommen. Ich glaube, wichtig ist, dass wir nicht zu sehr auf andere schauen, sondern wirklich unser Produkt Ferienhotellerie, auch wenn es in Städten ist, weiter ausbauen.
Es gibt einerseits die Produkte, haben wir jetzt ausführlich besprochen, Vertriebswege auch. Auf der anderen Seite gibt es die Destinationen. Destinationen sind natürlich in so einer Weltlage, wie wir sie aktuell haben, auch, also einfach auch ein volatiles Geschäft. Man weiß nicht, wie sich zum Beispiel Ägypten in 2 Jahren entwickeln wird. Und immer wieder müssen sie trotzdem tolle Urlaubsanreize bieten und alle möglichen Trenddestinationen mitgehen. Die Trenddestinationen werden natürlich auch durch Social Media sehr agil und dynamisch befeuert. Das ist ja zum Haare raufen, oder? Wie managt man Destinationen heute?
Also ich sag mal, wenn ich mir das angucke, Peru ist ein Trendziel. Ja. Da sind wir glücklicherweise stark mit Lima-Tours, was ich auch erst in den letzten 2 Jahren so richtig gefunden habe bei uns. Und ein anderes Trendziel ist Japan.
Ja, genau.
Da sind wir klein. Okay. Klein. Ich glaube, morgen wird es was anderes sein. Also es geht sehr, sehr stark um Flexibilität, um zu gucken, auch um politische Stabilität, das wirklich so auszubalancieren, dass wenn es ein Thema gibt, dass es ein anderes andere Alternative
aufhängt,
dazu gibt. Ja, ja. Wenn man sich Assets anguckt, dann hat man natürlich den Vorteil, ein Schiff, das kann morgen hier sein und kann morgen dort sein. Das ist beim Hotel ein bisschen schwieriger. Und deshalb achten wir bauen Cluster und da achten wir darauf, bestes Beispiel Sansibar. Da haben wir heute weniger als 50% europäische Kunden. Zwischen 30% und 40%, je nach Hotel. Da haben wir ganz viele aus dem Mittleren Osten. Da haben wir aus Südafrika Kunden. Da haben wir aus den zentralafrikanischen Ländern Kunden. Aber wir haben auch Amerikaner, wir haben auch...
Also wird immer international.
Genau, deshalb ist, wir wissen heute nicht mehr, wie stark ist die Nachfrage aus diesem Land und aus jedem Land. Deshalb brauchen wir einen breiten Vertrieb.
Genau. Wolltest du...
Wir kommen gleich zu ein paar Zuschauerfragen.
Bitte. Okay, alles klar, genau. Lass mich vielleicht noch eine Frage stellen. Sie haben es gerade angesprochen, dass Sie füllen diese ganzen Assets ja auch aus verschiedenen Märkten. Die Märkte, wo Sie Kunden akquirieren, vertrieblich eben stark sind, werden immer mehr. Wo steht die TUI in 5, 6, 7 Jahren? Ist es dann noch ein deutsches Unternehmen oder ist es im Grunde ein globales Urlaubsunternehmen? Wie stark ist der Footprint dann noch? Im Kernmarkt.
Also rein rechtlich sind wir an der Frankfurter Börse notiert. Das haben wir ja vor 2 Jahren wieder hierher geholt. Das heißt, wir haben ein starkes Commitment zum Standort Deutschland, trotz aller Herausforderungen, die wir haben. Es ist wichtig, dass die TUI immer mehr ein globales Unternehmen wird. Auch aus den Gründen der Veränderung, was hier und dort passieren kann, ist das ganz, ganz wichtig. Wir sind zu klein, um... Ich sag mal, wir haben ja tolle Wettbewerber in Deutschland, Familienunternehmen. Wir sind zu klein, einen ähnlichen Ansatz zu machen. Beziehungsweise wir sind zu groß, um so einen ähnlichen, umgekehrt, um so einen Ansatz zu haben. Und wir sind für das globale Spiel noch zu klein. Oder aktuell passend, aber in der Zukunft, wenn wir nichts machen werden, zu klein. Deshalb ist es wichtig, mit dem Smile, mit den Assets, mit den verschiedenen Destinationen global zu wachsen.
Vielleicht da mal kurz einhaken, bevor wir dann zu den Zuschauerfragen vielleicht kommen. Welche Rolle spielt dabei TUI Musement?
Das Thema, viele Reisen werden zunehmend durch Experiences, also durch...
kurze Erlebnisreise.
Erlebnisse. Trips, ne? Genau. Also ich kenne viele, die sagen, wo kann ich jetzt am besten tauchen? Oder ein ganz tolles Beispiel, sehr erwähnenswert, ist das neue Museum in Kairo. Da gibt es viele Menschen, die sagen, das will ich mir mal anschauen. Ja. Das heißt, es ist ein Anreiz oder ein Grund, irgendwo hinzufahren. Und der Grund ist nicht, es ist Ägypten, sondern der Grund ist, ich will dieses Museum mir anschauen. Also indirekt ist es damit auch Ägypten, aber es ist nicht der... Oder wo tauchen? Wo sind die tollsten Tauchgebiete? Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist, dass es für viele auch die Frage ist, wenn ich jetzt heute Abend was machen möchte. Was kann ich machen? Also Location-Based Service, die wir anbieten, um dann zu sagen, da will ich hin und mir das angucken. Und dann gibt es auch das Thema Exklusivitäten. Ich will nicht am Vordereingang 3 Stunden warten, sondern ich möchte hintenrum reingehen. Also dieser tägliche Begleiter, der wird immer wichtiger werden. Das ist nicht einfach, weil diese ganzen Produkte eingebunden werden müssen.
Aber in die TUI-App.
In die TUI-App. Ja, genau. Wir haben ein ganz tolles Wachstum dort, insbesondere mit eigenproduzierten Produkten.
In welcher Größenordnung? Also wenn nun damit auch die Zuschauerinnen und Zuschauer verstehen, also heißt das, dass es wirklich dass auch Ihr Augenmerk auch wirklich stark darauf liegt, auf TUI Newsman und
diese Sparte? Ja, ganz klar. Wir haben es ja gesehen, wir haben einen sehr schönen Ergebnisanstieg im letzten Jahr gehabt. Wir wachsen durchaus auch zweistellig, im Augenblick mehr mit eigenen Produkten, einfach um die Margenqualität zu haben. Aber es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch in der Kundenaktion, Interaktion.
Ich würde gerne nur eine kurze Zuschauerfrage einbringen. Also vielen Dank für die ganzen Mitteilungen und Fragen. Also es gibt eine Frage, jetzt kommen wir nochmal wieder zurück vom globalen Blick auf den deutschen Blick. Und zwar stellt hier Lars Peters die Frage, wie steht die TUI? Es ist die alte Diskussion Verbände VSR und DRV. Wie steht die TUI aktuell zum gemeinsamen Auftritt gegenüber der Politik? Man ist nicht mehr im DRV und der VSR, dessen Mitglied man ist. Positioniert sich als Konkurrenz zum DRV. Welche Position vertritt TUI und was kann man, das ist vor allen Dingen seine Frage, tun, um gemeinsam als Touristik aufzutreten?
Lange Frage.
Ja. Also ich glaube, dass wir eine hohe Konkurrenz haben mit unseren größeren, großen Mitmarktteilnehmern, ich glaube, so heißt das heute, was an Forderungen da ist.
Und, Marktbegleitern.
Marktbegleiter, sodass wir hier auch durchaus gemeinsam Interessen vertreten. Diese gemeinsamen Interessen sind an verschiedensten Stellen zu positionieren. Mal laut, mal leise. Ob es in einem Ministerium ist, ob es in Europa ist und so weiter. Ich glaube, manchmal darf man laut sein, manchmal darf man leise sein, manchmal darf man was alleine machen, manchmal darf man das mit anderen machen. Und ich glaube, auch wenn da gar nicht so viel oder glücklicherweise auch überall genannt wird, dass wir dort doch vieles gut auch mal mit dem einen oder anderen gemeinsam bewegen. Ich glaube, für mich war immer wichtig, Outgoing-Interessen zu vertreten und nicht andere Segmente zu vertreten. Und das ist sicherlich für den einen oder anderen einfacher, deshalb schätze ich auch Frau Linhoff so, und für den anderen manchmal ein bisschen schwieriger. Schätze die Kollegen von den Markt, war das eben?
Marktbegleiter
sehr, weil wir dort auch gemeinsame Interessen schon vertreten.
Sie haben Frau Linhoff genannt, schätzen Sie auch einen anderen Verband sehr oder ist das war jetzt bloß exemplarisch?
Nein, ich habe das exemplarisch genannt, weil ja manchmal Sie ganz viel abkriegen. Das finde ich immer manchmal in meinem großen Herz, da finde ich das schade. Ich glaube allerdings auch, das muss ich sagen, dass sich, ohne dass das missinterpretiert wird, bestimmte Verbandsstrukturen sich vielleicht auch das schon sehen, was sich verändert hat. Ich möchte auch sagen, ich war auch oft sehr kritisch, was den DSF und seine Geschäftsführung angeht. Wir sind dort in einem sehr, sehr guten Dialog und was dort aktuell von dem Hauptverantwortlichen oder dort von der Geschäftsführung geleistet wird, ist sehr, sehr positiv zu betrachten und wird hoffentlich auch zu positiven Veränderungen führen.
Das haben Sie jetzt das zweite Mal gesagt, da scheint was dran zu sein.
Also ja, wahrscheinlich.
Ja, alles klar.
Sehr gut. Ja, und ich glaube, es ist wichtig, dass man das, das muss man dosiert machen, aber dass man das, was wir brauchen, auch wirklich vehement vertreten. Das, was wir an Hunderten von Millionen hinterlegt haben dort, Kundengelder, fehlt uns an Investitionen. Wir wollen diesen Standort Deutschland oder Europa nach vorne bringen. Und das war zeitlang nicht en vogue. Das ändert sich in der Politik im Augenblick massiv, weil wir diese wirtschaftlichen Probleme haben.
Haben Sie noch, weil Sie die Politik gerade ansprechen, noch andere ganz konkrete Forderungen an die Bundesregierung, vielleicht auch Richtung Brüssel? Was haben Sie für Vorschläge für die?
Also ich kann jetzt über den Tourismus hinaus sagen, und das war gestern auch ein Gespräch, was ich führte, das Thema Entbürokratisierung ist eins der entscheidendsten
Themen. Aber Herr Ebel, da kommt man doch trotzdem, wenn man ganz ehrlich ist, nicht voran. Weil Entbürokratisieren, wenn es immer heißt, ein neues Gesetz muss dazu führen, dass wir zwei andere abschaffen. Das passiert nicht. Ist das wirklich ein realistischer, also es ist ein verständlicher Wunsch, ist es ein realistischer Wunsch?
Ja, ich sag mal so, wenn man nicht kämpft, hat man schon verloren.
Ja, aber man soll die Kämpfe führen, die man auch gewinnen kann. Also ist das heutzutage wirklich...
Das wäre mein zweiter Spruch gewesen, habe ich zu Hause gelernt. Ich sag mal, wenn du in verschiedensten Ländern, ich habe eine hohe Affinität zu Dänemark, gehört, glaube ich, auch zur Europäischen
Auch zu Union. Grönland oder nur zu Dänemark?
Also auf Grönland war ich noch nicht... da könnte ich jetzt auch ganz viel drüber reden, aber dann rede ich mit dem Kopf und Kragen. Das heißt, was wir in Deutschland sehen, ist nicht Gott gegeben. Mhm. Ich muss in Dänemark einmal in meinem Leben zu einer Behörde, das ist, wenn ich heirate, also nicht ich, sondern derjenige, der heiratet. Alles andere läuft automatisiert. Meine Steuererklärung kriege ich zugeschickt und dann gebe ich die frei. Mhm. Also viele Dinge, die wir Fehmarn-Belt-Querung, 44.000 Einsprüche in Deutschland, 40 davon 20 positiv in Dänemark. Vieles ist wirklich Deutschland hausgemacht. Mhm. Und meine Befürchtung ist, also jenseits der Frage, welche Partei profitiert aktuell davon, ist, dass wenn wir diese Themen nicht lösen, wird es wirtschaftlich noch schwieriger werden. Im Augenblick stützt uns der demografische Faktor davor, aber die Sozialsysteme, die kollabieren gerade. Ne? Mhm. Und das werden wir nur durch Reformen hinbekommen. Und als Staatsbürger sage ich, wir brauchen massive Reformen. Desto später, die werden auch kommen. Die Frage ist, kommen die morgen oder übermorgen und kommen sie dann so, wie sie in Amerika aktuell kommen oder kommen sie in einer besseren Form?
Die Erkenntnis hat halt jeder, aber trotzdem, wir haben eine Koalition und nicht eine Einparteienregierung, wir haben ein föderales System, wir haben einen starken Verbraucherschutz, wir haben Lobbyisten in allen möglichen Industrien, also es ist gar nicht so einfach, diese Entbürokratisierung voranzutreiben, weil diese Interessen die Lobbyisten und die, ne, die
für ihre Interessen. Ich glaube, ja, wir haben Deadlock-Situationen teilweise. Ich war heute Morgen in der Staatskanzlei in Kiel. Mhm. Ich war
bei wem genau?
Bei verschiedenen Menschen.
Okay.
Und gibt heute noch einen Post dazu, okay. Wenn ich hier raus bin. Also ich sehe dort, und das war so eine Erkenntnis von mir. Ich bin ja auch jemand, der auch mal gerne sagt, das ist doof oder jenes doof. Das ist erkannt. Mhm. Und ich war beeindruckt von Schleswig-Holstein, was dort in der IT-Souveränität im Augenblick passiert. Okay. Mhm. Das ist europaweit einmalig. Und was dort Verantwortliche, eigentlich die Ministerpräsidenten, an Veränderungen wollen, und zwar in einer schwarz-grünen Koalition. Also ich sag mal, ja, es gibt Blockadesituationen, aber ich glaube, die Erkenntnis, dass sich was verändern muss, ist groß.
Vielleicht liegt es ja auch daran, dass Kiel nicht weit weg von Dänemark ist, was Sie auch gelobt haben.
Wer
weiß das schon.
Ja, genau.
Herr Ebel, die Zeit rast. Wir haben uns fest vorgenommen, dass wir irgendwo zwischen einer halben Stunde und einer Dreiviertelstunde landen. Deshalb haben
wir macht das jetzt aber Spaß.
Ja, uns auch, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber wir haben alle noch viel vor heute Abend. Und, wir kommen nochmal zum Aktienkurs. Der Aktienkurs ist in den letzten 12 Monaten stark gestiegen. Ich glaube zu wissen, dass es Ihnen immer noch nicht reicht. Wenn man sich Ihre Bilanz anschaut, kommt der Gewinn, das korreliert natürlich sehr stark mit dem Aktienkurs, aus vor allem zwei Segmenten. Aus der Kreuzfahrt, wo Sie ein 50-prozentiges Joint Venture haben, also kriegen Sie nur 50% des Gewinns.
Aber und in England 100%?
In England 100%, okay, da ist eine deutlich kleinere Flotte, aber trotz alledem. Mhm. Und aus dem Hotelgeschäft. Müssten Sie sich nicht viel, viel stärker auf diese beiden Segmente konzentrieren, was natürlich auch vielleicht ein Verrat an ihrer eigentlichen Herkunft, dem Pauschalreisegeschäft, wäre. Aber das ist halt sehr, sehr margenschwach.
Also ich weiß nicht, woher ich komme. Ich weiß, dass wir die TUI so haben, wie wir sie haben. Und dann brauchen wir diesen starken Vertrieb, um die Assets zu füllen. Dass wir in einigen Segmenten signifikante Verbesserungsthemen haben. Das ist ja unbestritten so. Und daran arbeiten wir, dass wir natürlich einen besonderen Fokus auf den Themen haben, die mehr per se schon mal strukturell ertragreicher sind. Das ist so.
Wird sich das verstärken? Das ist im Grunde die Frage dahinter.
Dass ich wenn ich mir das Kreuzfahrtgeschäft angucke, die Werftkapazitäten sind ausgebucht.
Mhm. Ja.
Ich bin so froh und dankbar, dass Wiebke Meyer und Frank Kuhlmann auch mich, will nicht sagen gezwungen haben, aber damals überzeugt haben, diese Schiffe in Italien zu bestellen. Ich war da sehr ich habe das gesagt, okay, wenn wir zu viel haben für Deutschland, dann kann das nach England gehen. Ich bin froh und dankbar, dass wir die letzte Chance aktuell genutzt hatten, weitere Schiffe für den englischen, deutschen Markt zu bestellen, die dann, glaube ich, 30, 31 kommen. Aber das Wachstum ist limitiert. Mhm. Auf der Hotelseite, wenn ich sage 50, dann ist das Hotels pro Jahr, dann ist es nicht deshalb, weil es nicht 100 sein könnten, sondern wir müssen das ja auch hinkriegen. Und der Kapitalbedarf ist schon enorm. Ist es richtig, dass das übrigens würde ich Musement auch gerne dazu erzählen, weil
auf einem anderen Niveau, aber trotzdem.
Ja, wenn ich unser Katamaran-Geschäft, was wir gerade aufbauen, sehe, das skaliert auch. Ich sag mal, wenn ein Katamaran 500.000 bringt und du hast auf einmal 50, dann geht das auch. Mhm. Wichtig ist, dass wir das hinbekommen und dass wir es gut machen. Und natürlich ist der Fokus der Kapital, der Investitionen dort, wo das Kapital verdient wird. Nichtsdestotrotz ist das Thema Veranstalter, Vertrieb sehr, sehr wichtig, weil dass das die Maschine ist für alles.
Okay. Sie haben die Bauslots sozusagen für Kreuzfahrtschiffe angesprochen. Jetzt kommt ja im nächsten Jahr, in diesem Jahr kommt die Flow, das ist dann das 9. Schiff, glaube ich.
Ne? 7+2, also von der TUI Cruises.
Ohne die 5 Hapag-Lloyd-Schiffe, also Europa 2 und die Hanseatics. Jetzt wurden weitere Neubauten announced. Holt man sich, also guckt man dann da, ist das ein Marella-Slot, kann man den für TUI Cruises nehmen? Sind Sie da so agil sozusagen in Ihrer Gesamtorganisation oder war das sowieso ein geplanter Slot für
TUI Cruises? Erstmal haben wir eine fantastische Zusammenarbeit mit Royal Caribbean. Mhm. Wenn man sich ansieht, die Marella-Schiffe waren alles mal Royal Caribbean-Schiffe. Das heißt, wir können in einem gewissen Zeitrahmen schon genau überlegen, ist diese Investition für den Markt gut oder für einen anderen besser. Und das tun wir. Da geht es auch darum, was kann nochmal aus Amerika an Tonnage kommen, für welche Marktsegmente. Es ist ein bisschen auch weiterhin, was mich vielleicht auch erstaunt hat, ist immer noch ein bisschen Mangelverwaltung. Also Mangel
mit den
Werften? Wegen der Werften.
Okay, aber war das in dem konkreten Fall so, dass Sie jetzt sozusagen einen Slot von Marella an TUI Cruises gegeben haben? Oder?
Ja, aber das, was wir dort eingekauft haben, war immer für den englischen Markt gewesen.
Okay.
Es ist eine Frage der Brands. Da wir den TUI-Brand auch in England mittlerweile sehr, sehr stark gemacht haben, spricht sehr, sehr viel dafür, dass auch unter dem TUI-Brand zu machen.
Okay. Also es kann sein, dass eben diese globalisierte internationale Strategie, die Sie grundsätzlich für die TUI haben, sogar auch stärker als heute noch auf die TUI Cruises abfärbt.
Ja, weil ich glaube auch dort, ohne dass es irgendwas Konkretes gibt, ist das ein globaler Markt und wird es zunehmend ein globaler Markt. Da gibt es ganz viele Gebiete in der Welt, die noch eigentlich völlig untappt, also unberührt sind. Und gerade in der Zusammenarbeit mit Royal Caribbean, ganz tolles Management, ganz tolle Leute, können wir dort noch mehr erreichen.
Sehr gut. Wir nähern uns dem Ende. Ne? Ja. Vielleicht noch ein Aspekt, und vielleicht zusammengefasst in ein, zwei Sätzen, das kommt hier auch, kam auch im Vorwege als Frage rein auf der Website, was TUI für die CO2-Reduktion unternimmt, ohne dass wir jetzt das große Fass der Nachhaltigkeit aufmachen wollen, weil das würde dann wirklich den Rahmen sprengen, aber vielleicht einfach nochmal.
Wir wollen es nicht unerwähnt lassen.
Worauf sind Sie
besonders stolz in dem Kontext?
Also, für uns ist Nachhaltigkeit keine Modeerscheinung, wie es ja scheinbar heute in der Welt manchmal
könnte man glauben.
Ich bin überzeugt davon, dass Nachhaltigkeit für unsere kleine Erde dringend notwendig ist. Ich glaube aber auch, dass sie ökonomisch sinnvoll ist. Wenn ich heute, und es gibt Bereiche, da ist es einfacher zu verändern und andere, die sind schwieriger. Wenn ich sehe, gerade jetzt um das Thema Kreuzfahrten, deshalb wehre ich mich auch mal so vehement gegen die Kritik dort. Gefrecktes LNG ersetzen durch Biogas, e-LNG. Ist heute ökonomisch sinnvoll. Mhm. Ist eher ein logistisches Thema. Schwieriger ist es zugegebenermaßen bei Flugzeugen. Der SAF-Anteil ist gering. Und das ist so ein Thema, wo ich sage, wir hatten mal staatliche Förderung versprochen. Wenn ich mir sage, wo würde ich mir in Europa was wünschen? alternative Flugkraftstoffe. Wenn ich mir unsere Mobilität angucke, da sind wir, glaube ich, sowas von konsequent, von kleinen Dingen wie Dienstwagen, Elektro bis hin, wir haben die erste Busbestellung. Wir operieren ungefähr 1000 Busse, ich bin fest davon überzeugt.
In den Zielgebieten für...
Genau, in den okay, Gäste vom Flughafen
ja, genau.
oder Ausflüge.
Ja.
Es gibt... Also das Angebot ist noch limitiert. Gibt es auch nicht zwei, oder vielleicht gibt es mehr, bei mir bekannt, zwei Hersteller. Die Transformation von Carbon Fuel zu Elektro ist wirtschaftlich. Wenn wir denn in der Infrastruktur Ladestationen haben, die bauen wir gerade auch für die Kanaren, für unsere Busse. Also das sind so Themen, okay. Ich sage im Hotelbereich, wir versuchen, also in der Türkei sind wir sehr stark autark. Wir haben dort eine hervorragende Deregulierung des Stromnetzes. Wir produzieren in den Bergen. Dann wird es ein Skrit reingegeben zum einem definierten Preis, in Antalya wieder rausgeholt. Hochwirtschaftlich wäre übrigens etwas, was mir für Deutschland genauso wünschen würde, genauso wie Biogasproduktion. Auch auf der Hotelseite sind es oftmals Fleißaufgaben. Das heißt, bis zum Thema Aviation. Sind wir auf einem Weg, carbon-neutral zu werden? Können Sie unterhalten, dauert es noch 5 Jahre, dauert es noch 10 Jahre? Das hat was immer mit den spezifischen Standortfaktoren zu tun, aber das ist eine Fleißaufgabe, zu der wir uns hundertprozentig committen. Beim Thema SAF, also Airline Fuel, System Airline Fuel, würden wir uns mehr Unterstützung wünschen.
Das heißt Politik, okay.
Gut, Herr Ebel, wir haben viele Themen besprochen. Vielen Dank für die interessanten Antworten. Am Ende geht es hier um das Urlaubsprodukt und hier geht keiner raus, indem er nicht verrät, wohin geht der eigene nächste Urlaub. Ich leite vielleicht diese letzte Frage nochmal ein. Mich hat es gefreut, dass Sie letztes Wochenende, sind ja sehr aktiv auf Social Media, haben ja auch schon angekündigt, was Ihr nächster Post heute sein wird. Ja. Haben Sie von der Skipiste, glaube ich, oder von der Rodelpiste in Braunschweig gemacht.
Ja, stimmt, genau. Von unserem Berg mit 90 Metern Höhe.
Genau. Das wird wahrscheinlich, das machen Sie so nebenher, aber wohin reisen Sie denn das nächste Mal?
Also ich habe ja das wahnsinnige Privileg und Glück, dass ich dienstlich reisen kann. Und für mich ist manchmal...
Nicht so knapp wahrscheinlich.
Das ist manchmal also oft anstrengend, aber diese 2 Stunden mal irgendwo mal ins Wasser zu springen, ist etwas, was ich total liebe. Ich bin nächste Woche zur FITUR in Madrid. Das ist auf der einen Seite spannend, aber auch Erholung. Ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich eine besondere Affinität habe zu Lanzarote und herkunftsmäßig nach Fehmarn. Das ist für mich, ich brauche jetzt nicht die 2 Wochen Bali. Nicht, weil ich das nicht toll finde, sondern ich bin so viel unterwegs, dass wenn ich woanders bin, dass das Thema dann eine gewisse Ruhe zu haben, durchaus auch zu arbeiten, einen Abstand zu haben, ist für mich dann eigentlich schöner. Das ist aktuell und wie in der Vergangenheit die Insel Fehmarn und Lanzarote.
Okay.
Da geht es also im Sommer hin.
Vielleicht.
Zum Rasenmähen, genau.
Unter anderem, genau. Also manchmal liegt das Gute so nah und ansonsten Lanzarote, genau. Prima. Sehr schön. Vielen Dank. Spannendes Gespräch. Schön, dass Sie vorbeigekommen sind. Sie waren der Erste in diesem Jahr in diesem neuen Studio.
Ach, schön.
Genau. Bianca, oder? Wir werden nicht alle Fragen noch aus dem Chat beantworten.
Nein, wir werden nicht alle Fragen beantworten.
Aber wir haben viele beantwortet.
Ganz herzlichen Dank. Vielleicht nochmal abschließend der Hinweis: immer auf fvw.de veröffentlichen wir unter Videos und Live die nächsten Sessions. Da steht auch schon einiges in der Pipeline, unter anderem am 22. Januar ein Wissenstag zu Kanada. Und natürlich ist es am sinnvollsten, unsere Newsletter zu abonnieren, denn da bekommen Sie immer die Hinweise für die nächsten Live-Talks. Das noch am Ende und herzlichen Dank fürs Zuschauen und Zuhören.
Genau.
Dankeschön. Hat Spaß gemacht. Danke.
Sehr gerne. Uns immer gerne wieder. Prima. Tschüss. Schönes Tschüss, Wochenende.
Tschüss.
Das war Travel Talk at FVW, unterstützt von AIDA Cruises und Reiseland. Danke fürs Zuhören. Weiterhören geht natürlich auch hier in der Audiothek von FVW Travel Talk. Produziert in Zusammenarbeit mit Travelholics Media.